Nord Stream 2 ist fast fertig. Russland kann vielleicht schon bald Erdgas durch die Leitung pumpen und viel Geld damit verdienen. Hat Wladimir Putin also gewonnen?
Das kann man nicht sagen, dass es jetzt ein Spiel ist, in dem man gewinnt oder verliert, von der einen oder anderen Seite. Was auf jeden Fall notwendig ist, ist, dass wir die Gasversorgung Europas sichern. Und dafür ist Nord Stream 2 ein enorm wichtiges Projekt. Denn allein aus der deutschen Perspektive, wir steigen aus der Atomenergie aus und wir steigen aus der Kohleenergie aus, und zwar so schnell wie möglich, brauchen wir als Übergangstechnologie Erdgas für Europa und für Deutschland.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, die Pipeline ist überflüssig, der Gasbedarf sei rückläufig, künftig werde er wegen der Klimaschutzmaßnahmen noch weiter sinken. Warum will die Bundesregierung sie trotzdem bauen?
Es gibt unterschiedliche Prognosen dazu und interessanterweise haben eigentlich im Prinzip alle recht. Also es hängt so ein bisschen davon ab, auf welchen Zeitraum man sich bezieht. Wenn man den Übergang sich genau anguckt, also die Zeit von, sage ich mal, Ende der 20er Jahre bis Ende der 30er Jahre, dann wird Gas dringend notwendig sein in Deutschland, aber auch in ganz Europa, um die notwendigen Transformationsschritte tatsächlich durchführen zu können. Und danach wird die Gasversorgung eher vernachlässigt, weil wir versuchen, auf Erneuerbare zu setzen und dann über den Träger Wasserstoff das Ganze funktioniert. Aber die Infrastruktur, die man für Methannetze baut jetzt, die ist natürlich dann später auch nutzbar für Wasserstoffnetze.
Sie waren gerade in der Ukraine, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Dieses Land selbst ist wenig begeistert von der Einigung zwischen Biden und Merkel. Vorsichtig formuliert, die Ukraine fühlt sich hintergangen. Was sagen Sie?
Ja, ich war vor einigen Wochen in der Ukraine und natürlich war das auch ein zentrales Thema, das überall immer wieder angesprochen wurde. Und ich finde, dass es wichtig ist, darauf hinzuwirken, dass es der Bundesregierung, der deutschen Bundesregierung zu verdanken ist, dass diese Übergangslösung bis 2004 auch tatsächlich mit gesicherten Transportmengen auch tatsächlich realisiert worden ist. Deutschland ist der größte internationale Geldgeber der Ukraine. Auch in dieser Einigung ist die Ukraine in einen besonderen Fokus gerichtet worden. Also ist es das Ziel aufgemacht worden, dass die Ukraine künftig unterstützt wird, dabei erneuerbare Energien zu produzieren. Und die Potenziale in der Ukraine sind riesig. Und die Chancen sind auch riesig. In 2045, 2050 wird Öl und Gas keine Rolle mehr spielen. Und dann hat die Ukraine die Chance, wenn sie jetzt die richtigen Investitionen tätigt, von einem Transitland zu einem Produzentenland zu werden.
Und doch ist Bestandteil dieses Kompromisses, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien oder Sicherheitsversprechen bekommen soll. Deutschland soll Sanktionen verhängen können, falls Russland die Gaspipeline dazu verwendet, der Ukraine oder anderen osteuropäischen Ländern zu schaden. Wer definiert eigentlich im Zweifel, ob so ein Schadensfall vorliegt oder nicht?
Nun, das ist im Moment, glaube ich, noch nicht ausformuliert. Letzten Endes liegt es aber ja an uns auch, wie viel Erdgas durch die Nord Stream Pipelines dann tatsächlich fließt. Am Ende ist es ja unsere Nachfrage, die das Ganze bestimmt. Trotzdem haben wir eine gewisse Sensibilität auch der Ukraine gegenüber und den ukrainischen Bedenken gegenüber. Und von daher ist es, glaube ich, auch richtig, dass man so einen politischen Mechanismus auch in diese Einigung mit eingebaut hat.
Sie sagen, die Gastechnik ist übergangsweise, dafür brauchen wir Nord Stream. Aber diese Riesenpipeline mit Milliardenaufwand gebaut, die wird ja wahrscheinlich nicht für 10 Jahre gebaut werden. Da würde Russland doch ein bisschen protestieren, oder?
Das ist sicher so, dass sie nicht für 10 Jahre gebaut ist. Allerdings ist diese Pipeline ja dann auch eben auch umrüstbar auf Wasserstoff. Und wenn man sich anguckt, welche enormen Mengen wir brauchen an Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, um deutsche Industrie zu dekarbonisieren zum Beispiel, dann werden wir das alleine in Deutschland nicht produzieren können.
Und Russland wird als Wasserstoffproduzent plötzlich Weltmarktführer oder sowas werden?
Ja, also ich weiß nicht, ob es Weltmarktführer wird, aber man sieht ja schon die ersten Bemühungen auch des russischen Präsidenten, nochmal einen besonderen Fokus auf Wasserstoff zu stellen und die Potenziale erneuerbarer Energie und damit auch die Möglichkeiten, diese erneuerbaren Energien in Form von Wasserstoff nach Deutschland und Europa zu transportieren, sind immens.
Aber Russland wird diesen Wasserstoff doch vermutlich nicht mit Windrädern produzieren, sondern mit seinen Atomkraftwerken.
Das ist im Moment so. Das ist eine Frage des Kunden, ob er jetzt Wasserstoff haben möchte, der grün ist, oder Wasserstoff haben möchte, der gelb ist. Und bei allen Gesprächen, die ich dazu führe, ist immer wieder deutlich gemacht, dass wir natürlich grünen Wasserstoff haben wollen. Und wenn Sie sich angucken, welches Windenergiepotenzial in Russland ist, dann ist es mehr als das 1000-fache von dem, was wir in Deutschland gerade installiert haben.